Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht.
Zwei Wochen sind wieder vorbei und das heisst, es gibt eine neue Folge «Sexologie – Wissen macht Lust». Ich bin Caro und heute montieren wir uns die Stirnlampe, legen die Gummistiefel an und steigen runter in eine geheimnisvolle Welt, in ein Gebiet von der menschlichen Sexualität, wo man vielleicht noch nicht so gut erforscht hat. Wir sind nämlich in der Vagina. Oder anders gesagt, der Hölle von den Mythen, von der Lust und den grossen Fragezeichen. Dort, wo man ihn findet, scheinbar der G-Punkt. Weil, wenn man der Popkultur glaubt, ist das hier der Ort zum Fingen. Ein magischer Punkt, ein geheimer Knopf, eine Art erotische Lichtschalte. Und einmal drückt, zack, Erleuchtung, Feuerwehr, Orgasmen. Aber wie bei jeder guten Hölle gilt auch hier, die Karten, die man findet, sind widersprüchlich. Manchmal frei erfunden und oft von Leuten gezeichnet, die selber noch nie dort unten waren. Viele reden über den Schatz, aber nur wenige haben sich auf die Expedition begeben. Und genau das ändern wir heute. Und ich mache die Reise natürlich nicht alleine. Ich habe meine Lieblingshöllenforscherin dabei, meine Co-Abenteurerin, die Frau für die guten Snacks und Getränke und die Leadsängerin beim einen oder anderen Wanderlied. Melina. Ich bin sicher, du bist ganz verwirrt ab diesen vielen Metaphern, die gar nicht so zu mir passen. Nee.
Also ja, das schon.
Das schon.
Man fragt sich, mit welchen Wanderschuhen genau begibst du dich auf die Expedition? Ja. Aber ich habe ein paar mehr im Keller, kannst du was von mir nehmen.
Ah, das, ja, aber du bist ja die Wanderin unter uns. Mhm. Bist du schon mal in einer Höhle gewandert?
Definiere Höhle.
Definiere, was du bist gewesen.
Also, ja, aber nicht wandern. Also ich war schon durch Höhlen spazieren.
Spazieren, also einfach durch Umführungen
von der Straße. Ganz ehrlich zu sagen, nein, das machst du. Die Straßenunterführung machst du.
Nein, ich bin einfach tatsächlich schon mal in einer Höhle gewandert. Mhm. Und zwar damals war es eine Schulreise in der 2. Klasse. Und
ich wusste genau, du hattest nämlich keine Wahl.
Nee, ja, das ist so.
Man hat dich mitgenommen.
Es waren Beatushöhlen am Thunersee. Bist du dort schon mal gewesen?
Wahnsinn, nee, da war ich noch nie. Lohnt sich? Hey,
das lohnt sich extrem. Weil wirklich drinnen glitzert alles. Mhm. Und alles glänzt und du hast so Lust, alles anzulegen. Oder zumindest ich, vielleicht. Liegt so
am erinnert mich, so wie du es beschreibst, ein bisschen an die Edelsteingrotte im Europapark.
Ja, es ist ähnlich, aber ich glaube, es ist ein bisschen mehr Natur.
Okay.
Und es gibt aber auch so einen Sarg, dass dort noch irgendwo ein Drache rumliegt und einen Schatz bewacht. Und als Kind habe ich das halt mega, mega spannend gefunden.
Ja, also. Im Europapark auch. Also ich weiß nicht, ob sie die immer noch haben, aber der Drache, der war auch im Europapark.
Du bist ja wirklich gerade neben dem Europapark aufgewachsen.
Mhm, genau.
Kann man das als Kind, also kann man sich da regulieren?
Entschuldigung, schau mich mal an, wie super reguliert ich bin.
Das ist alles wegen dem.
Alles wegen dem Europapark.
Das ist so im Umkreis von 10 Kilometern, ist einfach kontaminiert.
Man gewöhnt sich ja an alles. Man gewöhnt sich ja auch an Reizüberflutungen.
Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Also zurück zu unserer heutigen Expedition. Wie echte Forscherinnen lassen wir heute natürlich nicht nur unsere Fantasie reden oder unsere Europapark-Abenteuer, sondern vor allem auch die Wissenschaft. Ich habe entsprechende Studien, Anatomie, Zahlen, Daten, Fakten vorbereitet und wir schauen uns an, was man wirklich sieht, wenn man die Hölle mit der Stirnlampe ausleuchtet und was vielleicht auch eher ein Echo aus alten Zeiten ist.
Danke, dass du es nochmal wiederholt hast. Ich war jetzt wirklich gerade an dem Punkt, wo ich dachte, über was reden wir heute nochmal?
Oh boy.
Ja, gut, bin wieder da.
Also ich würde sagen, tief durchatmen, Schultern locker lassen, Becken entspannt, Tee nicht vergessen
und
dann Abstieg, Melina.
Let's go.
Das nächste Mal ist wichtig zu sagen, das Ziel von der heutigen Expedition ist nicht irgendein sagenumwobener Punkt zu erobern, sondern das Ziel ist mal eine Gegend zu verstehen, eine Zone, also ein ganzes Netzwerk aus Nerven, Gewebe und Empfindungen. Und was heisst das jetzt konkret anatomisch betrachtet? Hier werfen wir einen kurzen Blick zurück in die Geschichte. Und der Begriff G-Punkt geht auf den Gynäkologen Ernst Grevenberg zurück, der in den 1950er Jahren eine besonders empfindliche Stelle in der vorderen Vaginalwand beschrieben hat. Und das G im G-Punkt geht also auf den Anfangsbuchstaben vom Grevenberg zurück. Und die Idee von diesem G-Punkt ist dann in der Popkultur immer weiter verdichtet worden, so dass aus dieser beschriebenen, sensiblen Region ein fixer Punkt geworden ist, wo angeblich jede Frau haben musste und wo eben zu ekstatischen Höhenflügen führt. Bist du dem Begriff G-Punkt früher auch schon mal begegnet? Oder
gefällt
dir?
Ja,
natürlich. Caro, was für eine blöde Frage.
Was, in welcher Form denn?
Als Punkt, natürlich. Ey, man muss
ich liebe
nur
es, wie kooperativ du bist.
Heute überhaupt nicht. Ne? Irgendwie mein Hirn
so
funktioniert
sassy.
Nicht. Doch, ich habe dir schon Wanderschuhe angeboten.
Ah, gut, gut.
Kleines Indiana Jones Babe. Ja, mir ist der Gegenpunkt immer wieder begegnet, wenn man sich an die ganzen Rom-Coms oder mal wieder Sex in the City, American Pie und so weiter, so diese überzeichneten, wir sprechen über Sex-Momente. Mhm. Und eigentlich passt die Metapher total gut, die du gebracht hast mit der Schatzsuche, dass eben der G-Punkt ein Punkt ist, den man sich vorstellen kann wie ein versteckter Schalter im Inneren einer Frau. Mhm. Und also gerade, wenn sich dann Männer darüber unterhalten, in diesen 90er-Jahre-Serien, wo es dann darum geht, you're on a quest. Also man hat Sex, um diesen magischen Schalter zu finden, die Schatzsuche mit Zielpunkt sozusagen. Nur wenn du den gefunden hast, dann dreht sie richtig durch und kann kommen und hat tollen Sex wegen dir. Genau.
Der heilige Gral.
Der heilige Gral.
So. Ja, und genau hier fährt jetzt das Problem an, weil aktuelle wissenschaftliche Übersichtsarbeiten, wo sehr, sehr viele Studien aus Anatomie und Medizin zusammenfassen, zeigen sehr deutlich, so die vereinfachte Vorstellung, dass jede Frau einen klar definierten G-Punkt hat, ist nicht haltbar.
Ja.
Konkret in Zahlen, die schon erwähnten Studien zu diesem Thema zeigen alle ein erstaunlich konsistentes Muster diesbezüglich. Und bevor ich auflöse, hast du mal raten, wie viel Prozent der befragten Frauen sagen, sie hätten eine sensible Zone in der vorderen Vaginalwand?
60%?
Not bad.
Wirklich?
Not bad. Es ist je nach Studie zwischen 50% und 70%. Also du hast
guck mal,
in der Mitte
wie kooperativ ich bin heute.
Ja, ich bin stolz auf dich. Die Kandidatin hat 100 Punkte. Ja,
wunderbar.
Noch eine Frage.
Nade. Die Frauen, die befragten Frauen, geben an, dass sie eben eine Zone wahrnehmen, die sich bei Erregung besonders sensibel, druckempfindlich und oder lustvoll anfühlt. Und das ist zwar jetzt ein bisschen mehr als die Mehrheit, aber eben wirklich keine 100%. Und das alleine sagt schon viel. Wenn es sich um einen universellen anatomischen Punkt handelt, müssten ihn alle Frauen spüren, so wie alle Frauen eine Klitoris haben. Doch genau das ist nicht der Fall. Und es gibt also nicht so etwas wie ein Organ oder ein fixes Gewebe, das alle haben und das eben so etwas wie einen G-Punkt darstellen würde. Und jetzt denken vielleicht einige, hä, aber ich spüre das sehr viel und vielleicht komme ich genau durch das auch zum Orgasmus oder durch die Stimulation von dieser Zone. Und da möchte ich einfach sagen, ja, es gibt ja durchaus viele Frauen, die das eben als empfindsame Zone wahrnehmen, eben ein bisschen mehr als die Hälfte. Aber es gibt eben keine einheitliche anatomische Struktur, die bei allen gleich aussieht, gleich liegt oder gleich funktioniert. Einige Studien haben bei Frauen so Verdickungen gefunden an dieser Stelle oder eine andere Oberflächenstruktur und andere finden gar nichts Eindeutiges. Mhm. Also wenn wir zurückkommen auf unsere Expedition und das nochmal in dieser denken, dann kann man das so zusammenfassen, dass die Höhlenwände je nach Körper anders aussehen und anders beschaffen sind und sich auch anders anfühlen und sie reagieren anders auf Berührung oder auf eine bestimmte Stimulation.
Und es gibt nicht den einen Edelstein, den man finden muss.
Nicht.
Der bei allen gleich aussieht.
Genau. Und jetzt ist aber immer noch unklar, was steckt eigentlich hinter dieser ominösen Zone, die der Grevenberg beschrieben hat, wo ja scheinbar einige Frauen haben. Hast du mal deine Taschenlampe anzünden?
Und ich bin gerade wieder verloren gegangen.
Soll ich nochmal?
Ist schon gut. Es ist, glaube ich, nicht mal witzig, aber du hast mich da verloren, als du den Grevenberg wieder benannt hast, weil es ist irgendwie total normal, dass wenn ich immer...
Das war?
Es ist überhaupt nicht so lustig. Warum? Ich weiß überhaupt nicht, warum ich so lache. Also, geht Person A irgendwie einen See entdecken, dann heißt der See wie die Person. Geht Person B einen Berg entdecken oder das erste Mal besteigen, benennt er den Berg nach sich selbst.
Ja.
Und er hat einfach gefunden, also dieser eine Teil... Im weiblichen Geschlechtsorgan. Der wird jetzt nach mir benannt.
Ja, he marked the spot.
Ganz schön anmaßend, aber ja, ja. Ist ja okay. Ohne ihn könnten wir diese Folge nicht aufnehmen. Daher.
Ja, das stimmt.
Herzlichen
Gut,
Dank.
Gut, er wird vielleicht einfach anders heißen.
Ja.
Melina Punkt.
Wäre auch schön, oder?
Ja, wäre auch schön, ja.
Also, Entschuldigung, habe ich uns auf dem Trampelpfad verirrt.
Ja, ich wollte dich fragen, ob du mit der Taschenlampe ein bisschen Licht ins Dunkle springen willst, was jetzt in dieser Zone überhaupt so steckt.
Mm-hmm, I can. Was dahinter steckt, ja, kann ich gerne machen. Du ergänzt dann sehr gerne, weil du bist ja heute die Vorbereitete.
Mm-hmm.
Also wir gehen in der Forschung heute schon davon aus, dass es wirklich keinen einzelnen Punkt gibt, sondern... dass es eher ein Zusammenspiel von verschiedenen Strukturen ist, wie du es eigentlich gerade schon richtig schön erklärt hast. Also der Klitoris, dann das umliegende Gewebe, die Harnröhre und die innere Vaginalwand. Und wenn man diesen gröberen, größeren Bereich stimuliert, kann das eben sehr lustvolle Empfindungen auslösen. Es gibt auch ein spannendes, wenn auch sperriges Wort. Ich versuche es mal auszusprechen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es korrekt ist. Muss mir vielleicht korrigieren. Mhm. Und zwar geht es um einen Komplex, den klitoro-uretro-vaginalen Komplex.
Wunderschön.
War es richtig?
Stell dir vor, ja, es ist richtig. Und stell dir jetzt vor, du lest es im Scrabble.
Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott.
Jesus. Das ist angeglich. Ja,
aber es gibt leider kein... Es gibt kein Y. Y wäre noch gut. Naja, jedenfalls ist mit diesem Komplex gemeint, dass diese Bereiche eben funktional miteinander verbunden sind und zusammen reagieren, also nicht einzeln anspringen.
Mhm.
Und ich finde, dass es dieser Sicht dann auch verständlich wird, warum manche Menschen dort sehr empfindlich sind.
Mhm.
Und vielleicht auch, warum andere weniger spüren und warum wir nicht von einem Knopf oder dem Edelsteinchen sprechen, den man drücken muss, sondern eher von einer Zone. Und deshalb reden wir in der Sexologie definitiv von einer G-Zone und nicht von einem G-Punkt.
Genau. Und wer jetzt empört ist, vielleicht warum der die Folge G-Punkt heißt und nicht G-Zone, das ist einfach
wüsst. Bauernfängerei.
Genau. Das ist genau das. Ja, und wenn ich das noch darf ergänzen, dann zeigt eben, dass die Empfindungen, die die Stimulation von der G-Zone auslöst, die sind ja real, aber sie sind eben Teil von einem System.
Mhm.
Und das ist wiederum abhängig von Erregung, von Durchblutung, von Nervendichte und von gelerntem Erregungsmuster, der hormonellen Situation und der persönlichen Anatomie. Und es sind also mehr so viele individuelle Höhlensysteme als eben so einen universellen Schatz. Und man hat schon einiges an Zeit investiert, um die Zone zu erforschen. Man hat also histologische Untersuchungen gemacht, also so Analyse vom Gewebe, so unter dem Mikroskop. Man hat Ultraschallbilder gemacht, man hat MRT-Scans gemacht. Also all die Methoden haben kein einheitliches Bild geliefert zu dieser G-Zone und schon gar nicht zu einem G-Punkt.
Mhm.
Und ich habe mich an dieser Stelle in der Vorbereitung gefragt, meinst du, der Fakt und die Entmystifizierung, ist das jetzt für viele Menschen eher enttäuschend oder entlastend?
Ich könnte mir vorstellen, dass die, die ihn suchen, es vielleicht ein bisschen enttäuschend finden, weil es schwieriger wird.
Ja.
Und die, die die Zone haben, freuen sich, weil sie mehr Fläche haben. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie mit allem, was so glorifiziert wird und was halt einfach ein Klischee ist, das sehr gut bedient wurde, gerade von der Popkultur. Ich kann es nicht so sagen. Ich bin nicht enttäuscht, falls dir das noch...
Du bist nicht enttäuscht.
Ja, ich bin nicht enttäuscht.
Das sind wir ja always safe.
Ich glaube eher, dass es eine Erleichterung ist, weil ich mir vorstellen kann, dass sehr, sehr viele schon auf der Suche waren und gemerkt haben, na also, da ist es eigentlich ein bisschen gut und da ist es ein bisschen gut, aber nirgends ist so der Quadratzentimeter, der einen jetzt dazu bringt, jedes Mal zum Orgasmus zu kommen. Also so funktioniert es ja sowieso nicht. Ich drücke ja nicht drauf und es macht Piu! Sondern es sind ja mehrere Bewegungen.
Aber vielleicht ist man genau mit dem Bild eben auf die Suche gegangen, oder?
Genau.
Und hat dann das, was sich gut anfühlt, vielleicht auch komplett ausblendet, weil man denkt, ja, aber das löst ja nicht den Orgasmus aus. Oder es ist nicht die Intensität, die man sich erwartet hat.
Genau. Jetzt habe ich schon 18 Mal drauf gedrückt.
Ja,
und das Licht ist immer noch nicht angegangen.
Ja. Wir haben ja jetzt eben schon ein paar Mal darüber geredet, dass es sich eben auch um eine sehr lustvolle Zone kann handeln kann. Aber das ist auch nicht bei allen der Fall. Das finde ich auch noch wichtig zu sagen. Mhm. Also, es bedeutet nicht, dass auch wenn die Strukturen jetzt da sind, dass das automatisch Lust bedeutet. Sondern, dass sie einfach mal Gewebe, Nerven, Blutgefäße, Übergänge zwischen der inneren Klitoris, der Harnröhre und der Vaginalwand. Und das ist per se jetzt nicht unbedingt direkt lustvoll, sondern das ist etwas, wo man auch muss wecken, indem man es zum Beispiel regelmäßig berührt oder integriert in die eigene Sexualität. Und ich finde, das erklärt auch, warum ein paar Menschen sehr starke Empfindungen haben und andere kaum etwas spüren. Und es erklärt auch, warum die Zone erst bei Erregung anspringt. Weil die Blutung, so die Schwellung vom Gewebe und die Nervensensibilität nimmt dann zu, wenn man eben erregt ist.
Mhm.
Also die Hölle lebt. Sie wird wärmer, feuchter, weiter, sensibler. Die Blutung nimmt zu, das Gewebe schwillt an, die Nerven reagieren stärker. Und genau dann verändert sich auch die Wahrnehmung von der Berührung.
Mhm.
Also je nachdem, wenn man die Zone berührt, wenn man erregt ist oder wenn man einfach neutral ist, hat man ein ganz anderes Erlebnis. Also es ist kein fester Ort, sondern es ist ein dynamisches Gebiet. Und das finde ich auch noch eine spannende Perspektive, dass es sich lohnt, auch in verschiedenen Zuständen quasi sich dem auch zu nähern.
Dazu wollte ich auch gerade einladen, weil ich finde es total spannend, so die Unterschiede spürbar und erlebbar zu machen.
Mhm.
Also wer gesegnet ist mit einer Vagina und beim nächsten Duschen oder nächsten Bischele mal mit dem Finger in Richtung G-Zone gehen möchte, Einfach mal gucken, welche Empfindung kommt da? Ist das wohlig? Was macht das überhaupt? Mhm. Vielleicht kommt mit der Berührung auch direkt schon der erste Reiz einer entstehenden Erregung. Mhm. Und dann mal zu vergleichen mit der ähnlichen Berührung, aber wenn die Erregung schon da ist, also vielleicht beim Solo-Sex oder beim Paar-Sex. Mhm. Und mal zu gucken, wie fühlt sich's denn anders an? Inwiefern hat sich das Gewebe verändert? Inwiefern bin ich anders empfänglich? Ist vielleicht die Wahrnehmung auch anders auf dem Bereich? Ja, finde ich immer sehr, sehr spannend, solche Selbstexperimente mal zu machen. Mhm.
Ja, und vielfach ist es ja leider so, dass wenn man sich die Zeit nimmt, dann geht man ja mit einer Erwartung dahinter. Mhm. Und das kann dann schnell zu einer Bewertung auch führen, wo entweder ist, hey, ja, ich spüre gar nichts, das ist irgendwie scheiße. Und andere, die sagen, das ist mein lustvollster Ort und ich liebe alles, wie sich das anfühlt und was das mit mir macht. Und ja, eben, das kann anatomische Gründe haben, wie wir schon aufgeführt haben. Es kann aber auch mit der eigenen sexuellen Lerngeschichte zusammenhängen. Wir haben ja da schon ein paar Mal darüber geredet.
Genau.
Was das genau bedeutet, aber vielleicht willst du es gleich so hinsichtlich G-Punkt nochmal kurz zusammenfassen.
Ja, wie intensiv man Erregung zum Beispiel jetzt in der Vagina wahrnimmt, hat eben oft viel mit der eigenen sexuellen Lerngeschichte zu tun, also damit, welche Erfahrungen man schon gemacht hat, wie man den eigenen Körper kennengelernt hat und welche Botschaften man über Sexualität mitbekommen hat. Manche Menschen haben das total früh gelernt, vielleicht schon als Kind oder als jüngerer Teenager, so den eigenen Körper neugierig und auch wertfrei zu erkunden, dann mal Lust zuzulassen, darauf zu achten, was fühlt sich gut an, vielleicht durch Selbstbefriedigung oder schon positive Erfahrungen mit Partner, Partnerin oder einfach so durch eine Offenheit. Und dadurch nehmen Menschen mit dieser Erfahrung Empfindungen sehr deutlich wahr oder sagen wir mal deutlicher. Mhm. Und dann gibt es sicher ganz, ganz, ganz viele, die eher mit Scham, Unsicherheit oder mit negativen Erfahrungen aufgewachsen sind. Die haben vielleicht weniger ausprobiert oder hatten noch nicht das Gefühl, Sexualität frei entdecken zu dürfen. Mhm. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die Wahrnehmung fein ist. Oder es dauert eben einfach länger, bis bestimmte Bereiche wirklich spürbar werden, weil es noch nicht trainiert ist, so kann man sich's vorstellen. Und dann, aber auch noch wichtig, was mir gerade einfällt, kulturelle oder familiäre Botschaften spielen da auch mit rein. Also wenn man zum Beispiel gelernt hat, dass bestimmte Körperregionen nicht wichtig sind oder sogar tabu, so fass dich da nicht an, beeinflusst das natürlich maßgeblich, wie viel Aufmerksamkeit man diesen Körperbereichen schenkt und damit auch, wie bewusst man sie wahrnimmt und welche Beziehung man zu diesen Körperbereichen aufbaut. Also am Ende ist es eine Mischung aus Erfahrung, Lernen, Übung. Und das Schöne ist, diese Wahrnehmung kann sich verändern. Deshalb reden wir eben auch vom Lernen. Wenn man sich Zeit nimmt und neugierig bleibt, ja, den Indiana Jones Hut auflässt und dabei auf den Immer und die Wanderschuhe und eben auch während man erkundet auf den eigenen Körper hört, kann sich das Empfinden im Laufe des Lebens durchaus weiterentwickeln und zwar bis wir nicht mehr sind.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in der Praxis habe ich jetzt schon diverse Klientinnen gehabt, die zu mir gekommen sind und wirklich gesagt haben, ja, für sie sei die Vagina eigentlich unwichtig in ihrer Sexualität. Ja. Also so penetrativer Sex geht ihnen nichts. Und wenn ich dort abends so ein bisschen nachgefragt habe, zum Beispiel auch, inwiefern wird die Vagina integriert in ihre Solosexualität, dann ist immer gekommen, dass sie dort eben auch keine Rolle spielt. Also, dass viel über äußere Stimulation passiert, was ja auch wunderbar ist und eine mega Ressource. Auch viel mit dem Womanizer geschafft wird, also so zum Beispiel mit externen Toys. Aber dass eigentlich alles, was so den Innenraum, eben die Vagina betrifft, das eigentlich wirklich so
interessiert mich eigentlich gar nicht. Ja. Oder dass vielleicht sogar eine gewisse Angst um ihn ist und auch ein Respekt, irgendwie, sich überhaupt mal damit zu befassen. Und was ist denn dort und wie fühlt sich dort etwas an?
Genau.
Hast du das auch so erlebt?
Ja, das kenne ich auch sehr gut.
Mhm.
Und wir sprechen ja in unserer Arbeit dann davon, den Innenraum zu erotisieren.
Mhm.
Also ganz häufig, wenn Erregungsmuster etabliert sind, zum Beispiel, wenn man einen Womanizer hat und ausschließlich mit dem Solo-Sex betreibt und beim Piff dann plötzlich etwas in die Vagina rein möchte.
Piff haben wir schon lange nicht mehr gesagt.
Wir haben schon lange nicht Piff gesagt.
Penis in Vagina heißt es.
Genau. Dann bin ich ja gewohnt, über den Womanizer äußere Stimulation zu haben.
Mhm.
Und ich würde auch sagen, in den meisten Fällen kommt man mit diesem Gerät auch zum Orgasmus. Aber man kommt eben recht zuverlässig zum Orgasmus, ohne dass man der Vagina nur annähernd Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und wenn man Piff-Sex genießen möchte, ist es in vielen Fällen schöner und auch ratsam und hilfreich, wenn man schon im Solo-Sex auch den Innenraum mit erotisiert hat. Eben als Lernschritt, weil es übertragbar ist in den Partnersex und so dieses Gefühl von etwas aufnehmen wollen, ausgefüllt sein, wenn das konnotiert ist mit Lust und mit einer Erregbarkeit, dann haben wir zack unser Spektrum erweitert und im besten Falle eben lustvolleren Sex.
Ja, und ich finde, dort lohnt sich es auch, bis schon voraussetzt, man hat jetzt noch gewisse Hemmungen, wirklich zum Beispiel einen Finger einzuführen oder ein Toy, dass es sich schon lohnen kann, mit dem Eingang von der Vagina zu spielen. Wo dort auch sehr, sehr viele Nervenenden sind, wo sehr stark auf Berührung reagieren. Und dass man sich so langsam vortastet.
Muss man vielleicht an dieser Stelle jetzt auch sagen, wissentlich, wie viele Hörerinnen wir haben, dass es nicht nur, weil ihr eine Höhle habt, heißt das, die ist funktionsfähig. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen mit Vulva-Vagina, die die Schmerzen haben beim Aufnehmen. Also da ist schon der kleine Finger zu viel, da ist schon ein Tampon zu viel.
Ja.
Und es gibt welche, die auch nicht gut spüren, wenn ein Penis eindringt oder ein Dildo. Und all diese Dinge sind auch normal, sind aber veränderbar.
Ja.
Und auch da könnte eigentlich wollte ich jetzt nicht darauf hinaus, Werbung zu machen, aber auch da kann eine Sexualtherapie helfen. Ich wollte es eigentlich eher normalisieren, dass nur weil die anatomischen Voraussetzungen da sind, heißt das nicht, dass das alles einfach so funktioniert und man einfach so irgendwas einführen kann. Genau.
Ja, also das finde ich mega wichtig, dass du das sagst, wo nichts beim Sex funktioniert einfach so. oder man ist einfach eine Maschine und es ist sowieso, eben wie du sagst, funktionsfähig.
Genau.
Für mich war es wichtig, auch noch zum Schluss von der Folge noch ein paar Tipps zu geben, wenn man jetzt Lust bekommen hat, vielleicht auf Erkundungstour zu gehen, auf was kann man achten, was würde einem da unterstützen, quasi in der Expedition. So, was sie so
ein Vespa-Brot.
Ein Vespa-Brot natürlich.
Ein Müsli-Riegel. Ein gekochtes Ei.
Stirnlampe.
Gummistiefel.
Ja. Ein Wanderstock vielleicht.
Gummistiefel?
Ja, je nachdem, in welcher Hölle du bist, ist es dafür, Melina. Also, was bedeutet jetzt das? Also, was kann man machen? Und zuerst möchte ich noch mal sagen, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angetönt, aber ich finde, man kann es nicht oft genug sagen. Wenn man dort wenig oder nichts spürt, ist das kein Defizit. Es bedeutet nicht, dass der Körper falsch gebaut ist oder dass man irgendetwas verpasst. Es bedeutet einfach, dass die persönliche Landkarte von der Lust anders aussieht oder momentan anders aussieht. Und ja, deshalb ist es auch okay, wenn es nicht so eine grosse Rolle spielt. Also Sexualität, wie wir schon gesagt haben, ist kein One-Size-Fits-All. Und deswegen sind alle Tipps, die wir jetzt auch mitgeben, sind einfach Angebot und kein Must-Dos. Man muss es nicht zwingend machen.
Genau.
Jetzt kommen eben ein paar handfeste, pun intended, Tipps für die Erkundung von dieser Zone. Und Melina, du darfst gerne jeweils ergänzen, wenn du noch spezifische Übungen hast, die du alles mitgibst oder Sachen, die du empfiehlst. Mhm. Mhm. Also, das Erste wäre Erregung zuerst. Also, bevor man sich überhaupt auf die G-Zone konzentriert, sollte der Körper bereits in einem Zustand sein, in dem die Vagina weit und in Anführungszeichen offen ist. Das heisst, Klitoris ist erregt und angeschwollen, die Vulvalippen sind gut durchblutet, die Vagina ist feucht oder mit zusätzlich Gleitgel noch versorgt. Weil eben diese Voraussetzungen nochmal eine ganz andere Empfindung zulassen und dass es ohne die Erregung zum Teil eben eher als neutral empfunden wird oder vielleicht sogar als unangenehm. Jetzt habe ich gedacht, könntest du Tipps geben, wie man zum Beispiel in so eine Erregung kommt.
Ja, und was man nicht machen soll. Mir ist nämlich jetzt gerade noch ein Bild gekommen von ihr da draußen natürlich nicht, weil ihr uns ja hört, ihr wisst das, aber vielleicht wollt ihr das mal weitererzählen.
Ja.
So zum Thema, man ist noch nicht ready oder eine Vulva-Vagina ist noch nicht im erregten Modus.
Mhm.
Und du kennst das sicher auch aus Erzählungen.
Was?
Dass es Menschen gibt, die dann in so einer Euphorie den trockenen Finger kurz
abfürchten.
Leute, der Blick war jetzt gut.
Also.
Und dann in einer Geschwindigkeit Richtung Hose und Finger in die Vagina rein. Und dann anfangen, wie gestört zu rubbeln.
Ja.
Nein. Nochmal zurückspulen. Also nein, ich will einfach nochmal reinforcen, was du gesagt hast, dass das ganz wichtig ist. Für manche mag das funktionieren, aber ich behaupte jetzt mal für die allerwenigsten. Also es braucht eine Art von, der Körper ist in Stimmung, wir haben schon ein durchblutetes Becken, wir haben schon eine gewisse Bereitschaft, weil dann ist auch eine Vagina bereit, irgendetwas aufzunehmen. So.
Mhm.
Wie kriegt man sich da selbst rein als Mensch mit Vulva-Vagina? Ist zum Beispiel über unsere berühmte doppelte Schaukel oder einfach nur eine Beckenschaukel. Also wichtig ist, dass der Körper in Bewegung bleibt. Wir predigen es immer, eine tiefe Atmung, einfach eine Durchlässigkeit im Körper erzeugen, sich, wenn man sie hat, schöne Bilder gedanklich herholen.
Mhm.
Für viele funktionieren Küsse mit der Zunge, so innige Berührungen und Bewegungen, die wir selbst erotisiert haben.
Mhm.
Und das können wir selbst steuern. Also selbst wenn der Körper gerade noch überhaupt nicht in der Bereitschaft ist, weder Lust noch Erregung da ist, können wir so ein bisschen austricksen durch diese Bewegung und dann die Erregung und die Lust beiführen.
Ja, genau. Ein bisschen das Becken bewegen.
Und dann kann von mir aus gerubbelt werden.
Ja, das ist gerade der zweite Punkt. Oder? Du hast schon von dem reibenden Finger geredet. Und da wäre es eben Druck statt Reiben.
Mhm.
Also die innere Vaginalwand reagiert weniger auf eben das schnelle Reiben und viel mehr auf gezielten Druck. Also viele Menschen beschreiben, dass es sich für sie angenehmer anfühlt, wenn mit der Fingerkuppe oder einem Toy so in Richtung Bauchdecke gedrückt wird, statt dass irgendetwas hin und her gerieben wird.
Genau.
Klassische Bewegung, haben wir glaube ich auch schon ein paar Mal genannt im Podcast, ist aber die Komm-daher-Bewegung. Also so die Finger leicht krümmen und so gegen die vordere Wand drücken, als würde man jemanden zu sich winken.
Das bitte nur machen mit gestutzten Fingernägeln.
Oh ja, das ist ein Tipp, der gut wert ist.
Und sauberen Fingernägeln natürlich.
Yes, please.
Ja, der Grund dahinter, was jetzt Caro gerade gesagt hat, ist, dass die Nervenenden der Vulva funktionieren sehr, sehr gut auf so Oberflächen Bewegung. Deshalb finden viele als Reiben angenehm. Und in der Vagina sind es eher so tiefen Rezeptoren und deshalb mögen die Druck auch gerne.
Mhm. Der dritte Punkt wäre dann Langsamkeit und Atmen. Das ist eben auch etwas, was wir immer wieder predigen. Also, dass die G-Zone besonders stark auf das Zusammenspiel von Berührung und innerer Entspannung reagiert. Mhm. Und da hilft eben tiefes Atmen, bewusstes Loslassen vom Becken, vielleicht sogar leiselige Töne zu machen oder ein Seufzen, sodass das Nervensystem sich entspannen kann und so aus dem Spannungsmodus rauskommt. Ja. Und je weniger der Körper muss halten oder haben, desto mehr nimmt man auch wahr.
Hingabe.
Hingabe, sehr schönes Wort. Der vierte Punkt ist Kombinationen ausprobieren. Also viele Menschen berichten, dass G-Zonen-Stimulation besonders intensiv ist, wenn sie mit klitoraler Stimulation kombiniert wird. Und das ergibt auch anatomisch Sinn, jetzt nach dieser Folge wahrscheinlich für alle Menschen, weil die innere Klitoris ist Teil vom gleichen Netzwerk oder System wie eben die äußere Klitoris, die stimuliert wird. Und wenn beide Bereiche aktiv stimuliert werden, also von innen und von außen, dann wird das Empfinden je nachdem eben auch nochmal kraftvoll. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, das ist mir zu viel, das ist wie eine Reizüberflutung. Also auch da gilt es natürlich, darüber zu reden.
Ja, da habe ich nichts zu ergänzen, einfach nur eine sprachliche Feinheit. Es gibt jetzt nicht zwei verschiedene Klitoren. Es gibt nicht die innere und die äußere. Es gibt einfach ein Teil, der innen liegt und ein Teil, der außen liegt.
Es gibt eine große, genau. So, hey, wie viele Klitoren haben wir eigentlich?
So in Folge, was sind wir jetzt, 57, 58?
Der Plot-Twist.
Kommt dann endlich dieser Plot-Twist. By the way, es gibt zwei.
Es gibt 527.
Caro hat sich ungünstig ausgedrückt. Ja, stell dir mal vor, im ganzen Körper. Da würdest du nicht... Nee. Oh
Gott. Das Fünfte, was ich sagen möchte, ist, der Druck von außen kann zusätzlich helfen. Also da finde ich es einige angenehm, wenn zum Beispiel zusätzlich Druck von außen auf den Unterbauch gemacht wird, also so ein sanfter Druck, oder auch auf den Venushügel. Wo das kann die Wahrnehmung im Inneren nochmal verstärken, wo dann eben auch wie zweiseitig stimuliert wird oder wie noch mehr der Fokus drauf gelegt wird.
Genau, um sich nochmal visuell vorzustellen, also wenn man diese Komm-Her-Bewegung mit, sagen wir, mit dem Zeigefinger oder mit dem Mittelfinger macht, dann kann der Hand, wie nennt man das, ballen?
Handfläche, oder?
Also kann die Handfläche so gekrümmt über den, also über die Klitorisperle und den Venushügel gelegt werden. Und dann kann entweder mit der ganzen Hand Druck gegeben werden oder eben nur mit dem Finger oder eben mehr mit dem Handballen als mit dem Finger. Also da, ja. War das jetzt klar, wie ich mein?
Für mich ja, aber das bedeutet nichts. Ich kenne dich halt auch. Andere denken wieder, what?
Doch, ich glaube, das ist schon klar.
Sie schreiben uns.
Ja, zeig mal. Schick mal ein Foto. Ich finde euch sonst was im Internet.
Der sechste und letzte Punkt, weil es hat kein Ziel, sondern es ist Exploration. Also je mehr man versucht, etwas zu erreichen, einen bestimmten Orgasmus, eine bestimmte Reaktion, desto mehr verkrampft sich das System. Und desto weniger ist man dann in der besagten Entspannung. Wo die G-Zone ist kein Leistungsort, sondern es ist ein Erfahrungsraum. Also es geht darum, dass man dort einfach mal neugierig und offen hergeht, ohne zu wissen, was man findet. Und manchmal kommt dort sehr, sehr viel und manchmal kommt dort nur etwas Leisliches. Mhm. Und alles davon ist okay. Und die unterschiedlichen Erfahrungen, die Menschen mit der G-Zone beschreiben, die sind alle valid und real. Und sie sind auch nicht eingebildet, sie sind auch nicht nur psychisch. und auch nicht irrelevant. Also viele Menschen empfinden diesen Bereich eben als sehr intensiv, manchmal auch sogar überwältigend, mit Druck, mit Wellen, das Gefühl von Tiefe oder sogar einer krassen emotionalen Reaktion, die durch die Stimulation entstehen kann. Und andere spüren dort sehr wenig oder ja, fast gar nichts. Und das ist alles normal und das darf alles sein.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Nichts.
Gar nichts. Rein gar nichts.
Aber der würde jetzt schon zum Abschlussstatement kommen. Es wäre der Moment, um noch etwas zu sagen, Melina.
Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas Lustiges erlebt habe diese Woche. Nein, nein, mach du mal dein Abschlussstatement.
Also, was wir aus der Wissenschaft können mitnehmen, ist, dass es nicht eine neue Pflicht gibt, irgendeinen G-Punkt zu suchen, sondern eine neue Freiheit, eine G-Zone zu erforschen. Also man darf neugierig sein, man darf ausprobieren, man darf spüren und man muss nichts finden. Also der Körper ist kein unvollständiger Bauplan, sondern eine vollständige individuelle Landschaft. Und die G-Zone ist kein Prüfstein für gute Sexualität. Sie ist auch keine Gradmesse für Weiblichkeit, für Orgasmusfähigkeit oder sexuelles Können. Sie ist ein möglicher Raum für Erfahrung. Und dort verbirgt sich nicht das, was uns fehlt, sondern das, was wir noch entdecken dürfen.
Mega schön.
Mega schön. Jetzt können wir die Stirnlampe ausmachen.
Was könnte ich?
Die Stirnlampe ausmachen.
Nö, ich lasse sie noch ein bisschen anblende dir ins Gesicht. Sadistisch.
Ja, so beschaut.
So bin ich halt. Ich finde es sehr schön, weil ich glaube, dass auch, also erinnert mich sehr von der Philosophie an unsere Slow-Sex-Folge. Mhm. Und gerade wenn ich jetzt auch an alle lieben Menschen denke, die zu mir in Therapie kommen, es erlöst einfach so stark von Druck, wenn wir nicht als Ziel haben, der Schatz muss an einem gewissen Ort gefunden werden, sondern der Weg ist das Ziel. Und auf dieser Expedition, wie du es schön genannt hast, geht es darum, dass ich rieche, was für Blümchen um mich herum sind, dass ich sehe, wie schön die Berge und Hügel und die Natur ist und dass ich schmecke, wie die Kräuter schmecken und. Mhm. Und dass da der Genuss liegt, also ohne... Ja, ohne was zu müssen und ohne Leistung. Und ich wünsche allen, die das jetzt hören, dass sie mehr von diesen Qualitäten auch in ihrer Sexualität nehmen können, wenn sie diese denn vermissen.
Ja, ja, das wünsche ich auch.
Das ist nett von dir. Das ist also richtig nett von dir.
Mit was beglückst du uns in 2 Wochen?
Ich habe mir gedacht, ich beglücke mal wieder alle Eltern.
Oh.
Nächstes Mal. Da kommen auch immer wieder Fragen oder ob wir Buchtipps, Buchempfehlungen haben. So, wie sage ich es meinem Kind? Also habe ich mir gedacht, könnten wir mal einen Rundumschlag der sexuellen Bildung für Kinder nächstes Mal machen. Mal verschiedene Altersgruppen angucken. Wo stehen die in ihrer Entwicklung, aber viel mehr so aus der Perspektive der Eltern. Wie kann ich denn gute Gespräche führen, mit denen ich mich wohl fühle und die auch kindgerecht sind, je nachdem, in welchem Entwicklungsstadium sich dieses Kind gerade befindet. Genau.
Oh ja, ich habe gehört, das könnte ein Erfolg sein, wo für viele so, oh, finally.
Ich hoffe, ich werde mir Mühe geben, versprochen.
Ja, wie immer halt. Du kannst gar nicht anders. Schau dir an.
Da, heute war ich jetzt schon ein bisschen destruktiv.
Nee, du Liebe,
aber ich bin auch so ein bisschen am Kränkeln. Eigentlich bin ich in desperate need of Selbstmitgefühl und bemitleidet werden und so.
Ah, oh, nee, das nicht genug gemacht.
Doch.
Ich halte dich bemitleidet.
Die falsche Art. Nein, an dieser Stelle brechen wir ab, Caro und ich haben uns immer noch lieb. Ich komme zurecht mit meiner Erkältung. Gar kein Problem. Der Salbei-Tee mit Honig ist leer. Das heißt, es ist Zeit für uns, auf Wiedersehen zu sagen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Danke, dass ihr mit dabei wart. Küsschen aufs Nüsschen und möge die Lust mit dir sein.